Deutschlandfunk Kultur. Plus eins.
Heute mit Gesa Ufer. Herzlich willkommen. Wie schön, dass Sie zuhören. Ich hoffe, Ihnen ist auch so gegangen, aber 1 bis 2 Vorteile hat diese Pandemie für mich dann doch schon gehabt. Ich habe zum Beispiel einige meiner Nachbarinnen und Nachbarn in dieser Zeit besser kennengelernt. Man hat dann einfach doch mal ein bisschen mehr Zeit abends so für ein Schwätzchen auf der Straße oder vielleicht sogar für ein Gläschen Wein. Ich habe auf diese Weise im vergangenen Jahr eine tolle Nachbarin kennengelernt, deren Auto mir schon sehr lange aufgefallen war. Das ist nämlich, wenn ich das mal kurz beschreiben darf, so ein großer silberner Passat mit einigen Beulen, häufig mit sehr viel Werf, mit Schwung eingeparkt, sagen wir mal nicht immer so ganz akkurat auf Linie. Und das fand ich immer schon sehr, sehr sympathisch. Und irgendwann war dann dieses Auto mal komplett umwickelt mit orangem Gaffertape und auf dem stand dann gedruckt, ich glaube, wir kündigen den Generationenvertrag an Fuck the World. Hier ist sie, meine Nachbarin, die Besitzerin dieses Autos und gleichzeitig mein heutiger Lieblingsgast, Claudia Lange. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung, Gesa.
Wir kennen uns ja jetzt noch nicht so ganz besonders gut, Claudia, aber immerhin waren wir in diesem Sommer schon mal gemeinsam Backblechrodeln im nahegelegenen Park. Dann, als neulich einer der ersten warmen Sommerabende war, da haben wir uns tatsächlich auf der Straße verabredet zum Abendbrot und haben da wirklich schön gemeinsam gegessen. Was ich über dich weiß, du bist Aktivistin, du bist Utopistin, wenn man so will, Ex-Unternehmerin, Mutter von 3 und leidenschaftliche Autofahrerin, wobei du, naja, deinen alten Passat durchaus auch eben mal hernimmst, um deine Meinung zu sagen, so wie mit diesen schönen Klebebändern. Mir ist dann irgendwie gerade noch mal eingefallen, es gab vorher schon mal so eine Art Happening mit deinem Passat. Und zwar, als es diesen VW-Abgasskandal gab. Was hattest du denn damals noch auf dein Auto geklebt? Das habe ich mir auch angeguckt. Was war das noch?
Du hast ja recherchiert.
Nee, im Ernst, das ist mir irgendwie noch irgendwie so ganz dunkel in Erinnerung. Was war denn das?
Naja, ich habe eigentlich nur Hass auf mein Auto, wie man ja sieht. Ich repariere es nicht. Du hast vielleicht auch gesehen, dass das Dach kaputt ist und auch nur mit Klebeband zugemacht ist, weil ich wirklich nicht bereit bin, in ein Auto von VW noch Geld zu investieren. Aber wir hatten damals zur Zeit dieses Dieselskandals wirklich das Gefühl, das kann nicht sein, und haben eine Bürgerinitiative gegründet, verkehrte Werte für Volkswagen, VW, verkehrte Werte, und haben dann aber interessanterweise unglaublichen Gegenwind bekommen und schwere Drohungen aus der VW-Belegschaft. Also wir waren einfach nur VW-Besitzer und sind wirklich in eine wilde, ja, wie sich das, ein Shitstorm von VW-Mitarbeitern, der mir dann ein bisschen gruselig wurde, weil der dann auch bis zu uns nach Hause tatsächlich auf die Straße gekommen ist. Und das war schwierig. So, aber ja, du hast ja gesagt, ich bin Aktivistin und ich fand das sehr ungerecht und ich fand das ganz schlimm, dass zu der Zeit VW für sehr viel Geld Abschreibungen gemacht hat, weil die Autos weniger wert waren und der normale Käufer im Prinzip der Gelackmeierte war.
Claudia, du hast enorm spannende Stationen und aber auch Brüche in deinem Leben, von denen ich längst nicht alle kenne. Deine Karriere, die fing auf jeden Fall wahnsinnig früh an, wenn man so will. Und im Grunde ging das raketengleich los. Du hast mir so ein bisschen was erzählt. Also in der Schulzeit hast du im Grunde deine allererste Firma gegründet, ein Unternehmen. Wenn ich das höre, so in der Schule ein Unternehmen gründen, dann denke ich ehrlich gesagt so ein bisschen an die Leute, die das in meiner Schule gemacht haben. Und das waren so, ja, die klassischen Popper mit gelben Pullovern oder sagen wir Polundern, am besten noch so Aktenköfferchen. Warst du so ein bisschen das Äquivalent?
Na, ich war wahrscheinlich genau das Gegenteil. Also ich war der klassische Müsli und mit Jesuslatschen und Oshkosh-Latzhose. Ja. Und ich wollte ja auch gar keine Firma gründen. Also das war mir eigentlich zutiefst suspekt. Ich wollte eigentlich nur Sachen machen. Und die einzige Möglichkeit, die zu machen, war irgendwie sich zu organisieren in einer Form, dass man Verträge unterschreiben konnte. Mhm. Ich hätte mich auch wahnsinnig gerne von meinem damaligen Partner anstellen lassen. Also mir ging es nur darum, diese Sache zu machen. Ich wollte unbedingt diese Modenschau machen, weil ich fand, dass es lustig klang.
Eine Modenschau war
ja,
das erste.
Und das ist, also du weißt ja, du siehst es und du kannst es jeden Tag beurteilen.
Wir müssen dich
Mode
jetzt beschreiben.
Mode ist nicht mein,
doch,
mein
das
allergrößtes.
Sieht schon sehr schön aus. Du
aber
sitzt
es
hier in
um
so einem
Nachwuchsförderung.
Aber du
weißt
siehst
du?
Schon sehr gepflegt aus. Du
ja,
sitzt
danke.
Hier in so einem wirklich sehr schön geschneiderten blauen Oberteil und also Mode ist nicht deins.
Das weißt du auch.
Gut. Aber nochmal nachgefragt, hattest du denn vielleicht von zu Hause aus so eine Art Rückenwind? Also waren deine Eltern unternehmerisch Vorbilder für dich vielleicht?
Also das gar nicht. Ich glaube, meine Eltern sind tatsächlich wirklich über Jahre sehr verzweifelt, dass ich solche Dinge gemacht habe, weil sie das Gefühl hatten, das ist oberflächlich und sinnlos. Und sie haben versagt in der Erziehung. Mein Vater ist Pfarrer, hatte ich dir erzählt. Meine Mutter ist Sozialarbeiterin. Und bei uns gab es ein ganz starkes, einen moralischen Kompass, für den ich sehr dankbar bin. Und der moralische Kompass hieß, die Starken helfen den Schwachen.
So. Ja.
Und das aber, und das war so spannend, weil ich die erste Firma, die ich gemacht habe, hatte ja mit Nachwuchsförderung zu tun. Ich hatte vorher schon für einen Verein sehr viele Kulturveranstaltungen gemacht und war Jugendgruppenleiterin in der Kirche, was mir tatsächlich so ein bisschen, da musste man immer Überzeugungsarbeit leisten. Das hat mir sehr, sehr geholfen. Und das musste ich ja eigentlich dann mein ganzes Leben lang. Als Unternehmerin musst du ja immer irgendjemand überzeugen. Und die schwierigsten sind die eigenen Mitarbeiter. Kunden sind viel leichter zu überzeugen als die eigenen Mitarbeiter. So. Und das hat dann sehr lange gedauert, aber irgendwann haben meine Eltern ihren Frieden gemacht. Und als ich dann wieder zurückgegangen bin in Umweltschutz und Politik,
ja.
Da war ich dann wieder.
Da warst du
da,
dann
da konnte
wieder.
Ich dann wieder guten Gewissens nach Hause kommen.
Zu Hause, so. Gern gesehener ja. Gast. Aber dazwischen waren eben eine Promotion-Agentur, die es noch heute gibt, die sehr, sehr groß und bekannt ist.
Ja.
Und eine sehr, sehr große und erfolgreiche Werbeagentur. Und wenn ich das richtig erinnere, hast du beides ungefähr 7 Jahre lang gemacht.
Ja, das stimmt.
Und glaubst du an diese magischen 7? Hast du dir vielleicht selbst sogar die Uhr gestellt nach 7 Jahren? So, jetzt könnte mal wieder was Neues passieren. Wie kamen diese Brüche zustande?
Also es ist schon sehr verrückt, weil also ich muss irgendwie an die 7 Jahre oder 8 Jahre oder 9 Jahre oder 5 Jahre glauben, weil sonst gibt es ja keinen Sinn. Ich glaube, dass ich ja sehr, sehr schnell immer alles lernen musste, weil ich ja immer in eine komplett neue Branche gewechselt habe. Also und einfach gemerkt habe, ich bin sehr gut geworden, sehr schnell. Ich habe nichts studiert und ich musste lernen. Und gelernt habe ich durch Fragen, durch Zugucken, durch Hingehen, durch Mitmachen und durch Anfassen. Und irgendwann hatte ich immer das Gefühl, jetzt wird es langweilig. Jetzt kann ich das. Und dann hat mich irgendwas Neues interessiert. Und immer wieder dieses Ding, dass ich das Gefühl hatte, und jetzt wird es ganz gemein, aber ich muss es sagen, dass ich das Gefühl hatte, das könnte man doch besser machen ja? Oder anders und niemand das gemacht hat. Und das ist immer wieder so gewesen und bei dem Wechsel dann in die Werbung war es nur Lust. Ich wollte, ganz ehrlich, ich war 25, ich wollte Helikopter fliegen, ich wollte mit dem Marlboro Cowboy in den Sonnenuntergang reiten und einfach mal sinnloses Zeug machen. Und das war auch sicherlich so für mich, diese Zeit zwischen 20 und 30 war die Zeit, wo ich einfach mal mir nicht immer über die Klimakatastrophe Gedanken gemacht habe, sondern einfach nur mal Spaß gehabt habe. Und das war toll.
Das war in den 80er Jahren in München.
Ja.
Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht gesagt. Und du hast erzählt, dass du da auch in so einer Clique warst mit jungen Leuten, die alle im Grunde, ja, wirklich innerhalb eines Jahres wahnsinnig groß rauskamen. Und das ist wahrscheinlich auch nicht allen von euch gut bekommen, ne? Was war das für eine Zeit? Wie erinnerst du dich daran zurück?
Das war die Zeit von Anything Goes und das war die Zeit, wo auch München einfach der coolste Ort der Welt war und wir komischerweise, also wir sind eine Provinzstadt, aber wir hatten Mick Jagger und Falco und alle waren da. Es hat vibriert, es war discolastig und sehr lustig und du konntest, nur weil du jung warst, hat man dir Vorschusslorbeeren gegeben, nur weil du jung warst oder in meinem Fall sogar auch noch die Unverschämtheit, ganz jung und Mädchen, weil als Frau wurde es so da noch nicht wahrgenommen. Ja. Und dann zu sagen, ich will jetzt da was machen, ich will was verändern, das ging. Und wir sind alle damals, ganz viele sind sehr schnell in Chefredaktionen, in hohe Positionen gekommen. Und zwar über Nacht. Und natürlich ist das wie, man kennt das ja aus der Popmusik oder ich habe auch eine ganze Reihe von Menschen dann völlig abstürzen sehen. Und ja, man kam sich ja ein bisschen vor wie ein Hochstapler. Und ich musste dann immer sehr schnell erst das, was ich vorher behauptet habe, erstmal lernen, damit ich es dann auch liefern kann. Das ist ein dünnes Seil, aber natürlich auch ein Adrenalinkick, der Spaß macht.
Und dann hast du auch dieser Welt abrupt den Rücken gekehrt, weil du Lust hattest auf Kinder. Und hast dann also 3 Kinder bekommen und hast die Zeit sehr genossen. Aber irgendwann war dann da wieder dieser Punkt zu sagen, jetzt wieder was Neues. Oder ich meine, du hättest ja auch wirklich dich dann an der Stelle mal zurücklehnen können und sagen, so, jetzt ist doch aber auch mal ganz plüschig und vielleicht ist das ein Leben, das ich jetzt einfach mal genieße. Was kam dann?
Ich habe es ausgiebig genossen. Mhm. Also ich habe ein Sabbatjahr gemacht in der Werbung, habe gemerkt, dass ich das nicht gut hinbekomme, dieses Hin- und Herwechseln. Und es war auch, für mich war Werbung dann irgendwann, wir waren sehr groß, wir waren sehr erfolgreich. Ich wollte nicht für Großindustrie arbeiten. Wir haben ja angefangen mit sehr coolen Sachen und mit tollen Familienunternehmen, sehr wertebasiert. Das ist mir immer auch in der Werbung sehr wichtig gewesen, wer unsere Kunden waren. Und dann kamen eben erfolgreiche, große, andere Kunden und viele in der Agentur fanden es toll und da wollte ich nicht mitmachen. Ich habe dann das Sabbatical gemacht, das hat mir sehr viel Spaß gemacht und habe dann noch eins gemacht und habe dann noch eins gemacht und noch ein Kind gekriegt. Also ich habe mir dann schon Zeit genommen. Ich war dann in der Elterninitiative 2-mal die Woche vormittags und habe dort meine Dienste geschoben. War alles prima, habe mich um meinen Garten gekümmert. Und irgendwann hast du das Gefühl, du möchtest auch mal wieder mit Erwachsenen zusammen sein. Du möchtest wieder raus, du willst wieder ins Leben. Du hast alles vorgelesen, die Kinder sind okay. Und jetzt muss mal wieder Abenteuer kommen. Mhm. Und das ist bei mir schon, ich bin ein sehr lustgetriebener Mensch. Und nach 5, 6 Jahren hatte ich das Gefühl, es muss was passieren. Und es gab dann auch einen sehr großen Anlass. Mir war dann sehr klar, dass das Thema Klimawandel radikal kommt und dass es ein paar Leute gibt, die da vielleicht mehr machen können als andere.
Und dann hast du Utopia gegründet. Utopia.de, eine Plattform für nachhaltigen Konsum, so kann man es vielleicht kurz zusammenfassen. Auch das enorm erfolgreich. Eigentlich lange vor der Zeit, als Nachhaltigkeit überhaupt noch kein Modewort war, muss man sagen. Inzwischen, wir müssen mal abkürzen, bist du in Berlin angelandet und kümmerst dich seit Jahren um die Stiftung Generation. Die Generationenstiftung, das ist ja im Grunde eine, die für die Zukunft der nächsten Generationen kämpft, aber dabei uns, unsere Eltern, also auch die älteren Generationen versucht mit ins Boot zu holen. Es gibt ein sehr, sehr schönes Buch mit dem Titel Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen von der Generationenstiftung. Super Titel, wurde zum Bestseller. Mitglied aus diesem Jugendrat der Generationenstiftung sind inzwischen gern gesehene Gäste bei Talkshows, bei Veranstaltungen. Was genau ist das, was dich da in dieser Stiftung antreibt?
Das ist tatsächlich sowas wie Berufung, kann ich nicht anders sagen, und Angst. Ich habe wirklich große Angst um die Zukunft meiner Kinder und um die Zukunft aller Kinder. Ich glaube, noch weniger Angst um die Zukunft meiner Kinder als sehr, sehr viele andere Kinder, auch die, die man gerade eben nicht sieht, weil sie ganz woanders leben. Und das Gefühl auch hier wieder, es gibt gerade jetzt in meinem Umfeld sehr viele Menschen, die Zugänge haben, die die richtigen Entscheider kennen, die die Medien kennen, die andere Zugänge haben als junge Leute, die vielleicht politisch aktiver sind. Also wir können die Brücken bauen, wir können die Kontakte herstellen und wir können uns da sehr nützlich machen. Und wir haben es verdammt nochmal, sind wir das auch der neuen Generation schuldig, denn im Moment sieht es einfach nicht besonders gut aus. Und die Idee ist tatsächlich, dass wir als die ältere Generation, leider muss ich das jetzt sagen, der jungen Generation sozusagen das Sprungbrett bauen und halten und sie stark machen, damit sie für ihre eigene Sache eintreten können. Und das ist sehr befriedigend, es ist sehr beglückend und ein bisschen ist das auch eine Arbeit gegen meine Angst, weil ich mich dann immer freue, wenn diese Energie, die ich vielleicht nicht mehr in dieser Form habe, weitergeht und wenn man sein Wissen weitergeben kann und es auch gewollt wird. Das ist für mich schön und für viele Wissenschaftler schön. Und wir haben alle das Gefühl, dass wir mehr zurückkriegen, als wir reingeben.
Musik. Ich habe heute zu Gast meine Nachbarin Claudia Langer. Wir beide haben Kinder. Wir haben Kinder so in der Pubertät, im Teenageralter. Und neulich, da saßen wir eben an so einem lauschigen, warmen Sommerabend hier vor unserer Tür und haben so ein bisschen geschwatzt. Und unsere Töchter waren auch mit an Bord. Und irgendwann, ich weiß nicht wie, kam das Thema auf lustige Artikel aus einem Sexshop. Und ich merkte so richtig an meiner Tochter, dass sie so irgendwie so anfing, auf dem Stuhl rumzurobben und dass ihr diese Art Themen ganz offensichtlich nicht so richtig schmeckten, dass ihr das unangenehm war, hier mit anderen Leuten auf der Straße sitzen und überhaupt. Ich weiß nicht, ob ich das Gefühl als Scham beschreiben soll, aber ich glaube, wenigstens in unserer Familie geraten wir dann doch immer mal wieder so ein bisschen ins Schwimmen, wie und wo die Grenzen verlaufen, wenn es um das Thema Sexualität geht. Wie ist das bei euch, Claudia?
Ich weiß nicht warum, aber bei uns ist es einfach relativ offen. Es gibt unbedingt Grenzen und jeder kann Stopp sagen. Ich frage auch gar nicht so viel. Aber nachdem wir eigentlich viel quatschen und die Kinder auch viel unter sich sprechen und naja, ich fange ab und zu mal so ein Gesprächsfetzen auf und mache mir meinen Reim daraus. Und jetzt, wo mein Sohn ausgezogen ist und wir als Mädchen-Kombo zu Hause waren, nur Mädchen, da ist es auch einfach nochmal deutlich offener geworden. Mhm. Ja, also wenn Oskar jetzt zuhört, also wir reden mit dir auch über alles.
Wir haben hier jede Woche in Plus Eins eine Rubrik und ich glaube, dieses Thema, das ist genau das Richtige für
Plus Eins. Die Antwort.
Und ich freue mich sehr, dass diese Antwort heute von der Sexologin Ann-Marlene Henning kommen wird. Sicher erkennen Sie sie über die Aufklärungsserie Make Love und das gleichnamige Buch. Herzlich willkommen zu dieser Premiere bei Plus Eins, Frau Henning.
Ha, guten Tag. Ja, wow, große Frage, oder?
Große Frage. Ich habe ja den Eindruck, es fällt vielen Eltern schwer zu akzeptieren, dass ihre Teenager-Kinder zu sexuellen Wesen werden. Und ich habe auch andersrum den Eindruck, dass diese Kinder oder Jugendlichen eigentlich noch viel weniger von ihren Eltern in dieser Hinsicht wissen oder wissen wollen.
Ja, ja.
Warum ist das eigentlich so?
Also da gehen ganz, ganz viele Themen mit rein. Unter anderem muss man auch einfach sagen, Pubertät generell, da wollen sie sich von ihren Eltern trennen. Und zu allen Themen eigentlich. Aber dann noch das Sexuelle, wo das doch gerade sprießt und wächst bei denen, also mit anderen Menschen zusammen, da wird es dann doch peinlich. Oder man könnte sagen, da ist eine natürliche Scham. Und das ist das wichtige Wort jetzt hier für mich, weil es gibt ja auch eine vielleicht fast zu übertriebene Scham. Und wovon ist das abhängig, ob man das eine oder das andere hat? Und jetzt habe ich ja schon gehört, in Familien, wo vielleicht eher geredet wird, wo eine entspannte Stimmung ist, wo man merkt, oh, also wo die Teenager merken, hier ist eine entspannte Stimmung. Ich kann fragen, wenn ich mag und auch muss nicht. Also meine Eltern grenzüberschreiten mich nicht, die lassen mich und ich kann kommen, wenn ich was wissen will. Das ist eine gute Umgebung und dann fragt man das, was man fragen will und den Rest fragt man nicht, da fragt man oft andere.
Die Claudia Langer strahlt. mir ist ehrlich gesagt noch so eine Begebenheit in Erinnerung, die vielleicht so ein bisschen mir auch so unerklärlich ist. Und zwar, als ich so meinen allerersten Freund hatte, da war jetzt die Frage, darf ich mal bei dem übernachten oder der bei mir? Und dann haben sich meine Eltern mit seinen Eltern irgendwie so zusammen telefoniert und dann wurde beratschlagt. Und dann wurde das junge Glück, dem wurde dann der Segen erteilt. Und ich weiß noch, das fand ich unerträglich. Das kam mir vor wie auf dem Heiratsmarkt. Jetzt sind wir sozusagen verkuppelt. Das war mir genauso unangenehm. Mir wäre es fast lieber gewesen, wir hätten uns weiterhin heimlich getroffen. Warum das? Eigentlich kann man auch sagen, alles richtig gemacht, Eltern, oder?
Na, ich finde, da leuchtet fast ein bisschen Grenzüberschreitung daraus, weil man muss ja die Privatsphäre und die Intimsphäre von allen, und jetzt sage ich betont auch von ganz kleinen Kindern zum Beispiel, also hier geht es ja um Teenager, aber diese Stimmung und was darf ich nicht, da geht es um Respekt für dieses Individuum und den Körper des Individuums. Und das beginnt also auf dem Wickeltisch. Und sowas lernt man über Jahre als kleines Kind. Also wenn ich Nein sage, wenn ich was nicht will oder so, dann machen meine Eltern das auch nicht. Und mit 4 Erwachsenen diskutieren jetzt, ob 2 Teenager vielleicht übernachten dürfen, das finde ich fast grenzüberschreitend. Das ist so ähnlich wie, ja, darüber gesprochen, ob ihr Sex haben wollt oder nicht und so, das liegt doch in der Luft. Und da Menschen mindmappen können oder den Geist der anderen lesen können, dann haben sie zu Recht das Gefühl gehabt, dass sie auf ihren intimen Bereichen vielleicht fast rumgetrampelt sind.
Claudia, du guckst so ein bisschen halb einverstanden. Wie war das bei dir?
Ja.
Ich weiß genau, was du willst. bei mir war das auch bei meiner Mutter schon sehr entspannt. Ja, also ich glaube, das ist, das geht so weiter. Ja. Also meine Mutter hat mich einfach zum ersten Mal gefahren und es war irgendwie klar im Auto in unserem R4, dass es heute Abend passieren wird. Und es war wahnsinnig lustig und ich war ohnehin aufgeregt und da musste ich noch meine Mutter beruhigen. Das war sehr lustig.
Ja.
Aber ganz ehrlich, heute kann ich mich einfach nur wegwerfen und finde, eigentlich war es auch eine schöne Begebenheit, weil es gab eigentlich keine Grenzüberschreitung. So. Mhm.
Das war sie haben ja auch nicht über sie geredet. Mhm. Also da haben ja nicht 4 Erwachsene, also die Auskunft an die andere junge Dame ist ja, dass 4 Erwachsene ihre intimen Vorhaben besprochen
haben. Das stimmt.
Ich nebenbei, jetzt sage ich auch kurz meine, weil ich bin ja Dänin und bin auch so in so einer entspannten Stimmung aufgewachsen.
Ja, das ist unser Klischee. Das haben wir ja immer so als Vorurteil.
Nein, und meine Mutter hat es verboten. Mein Freund damals, er war 17, ich war, oder 18 war er fast, und ich war 1,5 Jahre jünger und wir waren die Letzte in unseren Abiturklassen da, die noch nicht hatten. Und da ging es darum, ob er bei mir übernachten kann. Wir wohnten 30 Kilometer weg und sie hat Nein gesagt. Mhm. Und dann sagte sie plötzlich, ach ja, das ist ja auch Quatsch, aber er kann also kommen und dann schläft er aber in dem Zimmer und du schläfst in dem anderen. Und dann weiß ich genau, nach 1-2 Besuchen, dann kam sie plötzlich und sagte, was für ein Quatsch. Also das, was ihr machen wollt, macht ihr sowieso. Also übernachtet ab jetzt einfach in einem Bett. Mhm. Ich bin natürlich bei ihm gewesen und immer nachts zurückgeschlichen in mein Bett. Und so. Und dann hat sie gesagt, so ein Quatsch, du weißt, worum es geht, du weißt, wie du nicht schwanger wärst und ihr seid verliebt, mach und ihr könnt ab jetzt übernachten.
Ann-Marlene Henning, wenn wir jetzt auch noch mal nach sowas wie einer Moral von der Geschichte suchen, dann kann man wahrscheinlich sagen, es ist wie immer im Leben am meisten Sinn macht, das all diese Dinge gemeinsam zu besprechen, also die Personen, die es wirklich was angeht. Ja. Aber da kommt nochmal eine ganz kurze Nachfrage meinerseits. Täuscht der Eindruck oder sind an der Stelle nach wie vor eher die Mütter die Ansprechpartner?
Also, da würde ich am liebsten doch jetzt antworten, nein, das kommt darauf an, wer die entspanntere Haltung gezeigt hat. Also ich höre von ganz vielen, ich konnte viel mehr mit meinem Vater sprechen. Und in meiner Masterarbeit, die zum genitalen Selbstbild ging, da war das eins der hochsignifikanten Beziehungen, dass die Frauen, die mit ihren Vätern über Liebe, Körper und Sexualität sprechen konnten, das beste Bild von ihrem eigenen Körper hatten. Und also natürlich sprechen die nicht mit dem Vater über das Genital, aber diese entspannte Stimmung, dass sie alles fragen konnten in Bezug auf Liebe und Sexualität, das hat einen ganz tollen Wegweiser gegeben für die. Und es waren aber nicht viele. 6% oder sowas.
Wie finden Eltern von Teenagern beim Gespräch über Sexualität das richtige Maß? Die Antwort auf diese Frage, die kam heute von der Sexologin Ann-Marlene Henning. Vielen Dank dafür.
Ja, danke für die Einladung.
Auf dem Weg vorhin in die Kantine, da habe ich einen Kollegen getroffen, dem ich so ein bisschen über unsere Sendung erzählt habe. Und der konnte sofort was mit deinem Namen anfangen. Ah, die hat doch schon so wahnsinnig viel gemacht. Neulich habe ich so ein Brandenburger Bauprojekt besichtigt. Irgendwann kamen wir auf dich zu sprechen. Ich weiß gar nicht wie. Und auch da habe ich wieder gehört, so, also wenn irgendjemand irgendwas hinkriegt, dann Claudia Langer. Du hast ja jetzt tatsächlich noch so ein nächstes Mammutprojekt ans Bein gebunden, nämlich so einen alten riesengroßen Kanuverleih im Brandenburgischen. Auch mit, ich weiß nicht was für Nebengelassen und irgendwie Altlasten. Und du giltst wirklich als große, große Macherin. Ich habe mich gefragt, wird man so geboren, Punkt 1? Oder sonst, wie wird man das?
Ich glaube, es ist ein fürchterliches Wort, aber es ist, glaube ich, es fasst es zusammen. Ich glaube, es ist eine Selbstwirksamkeitserfahrung. Also ich hatte sicherlich irgendwie ADHS und habe mich in der Schule immer sehr gelangweilt und habe immer Pläne gemacht in der Schule. Also ich kann kein Latein. Ich habe 5 Jahre im Lateinunterricht Pläne gemacht und Sachen gemacht. Ich habe sehr früh Partys organisiert. Wir haben dann in der Schule, wir haben uns den Luxus geleistet, in unserer Schulmensa in Neuperlach einmal im Monat für 1.000 Mark Thomas Gottschalk zu holen.
Nein.
Als DJ.
Wie?
Ja.
Ihr habt alle gesammelt. Sonntagnachmittag
haben wir den kommen lassen. Und es ist dann immer etwas größer geworden. Und dann habe ich einen Kulturverein mitgegründet. Und dann haben wir für sozial benachteiligte Kinder ein Riesenzirkusfestival organisiert. Da war ich 16. Und das habe ich alles, ich wusste nicht, wohin mit meiner Kraft. Das ist nicht mehr so.
Aha, also, das wäre nämlich meine nächste Frage.
So viel Kraft habe ich nicht mehr.
Aber in der Zeit, als du das hattest, hast du dich auch so wahrgenommen als irgendwie Superpowerfrau mit eben Wunderkräften? Oder war dir das damals selbst gar nicht so klar?
Naja, ich musste ja auch sehr leiden. Also ich war ja, die erste Firma war ja viele Jahre, wir haben das ja sehr enthusiastisch angefangen und waren ja dann finanziell also immer am Rande der Insolvenz. So dass ich jetzt das nie als Triumph oder als was ganz Tolles, sondern ich wusste, dass ich Kraft habe, aber da braucht man ja auch sehr viel Leidensfähigkeit, um sich da erstmal mit 19 wieder aus so einer Verschuldung, wir hatten unheimlich hohe Schulden, weil wir einfach Fehler gemacht haben, wir wussten es ja nicht besser. Und von daher habe ich gewusst, dass ich Kraft habe und dass ich wirklich viel arbeiten kann. Also wir reden von wirklich, wirklich viel arbeiten. Das war auch einfach eine Knochengeschichte. Das war auch Knochenarbeit. Aber ich wusste, dass wenn ich etwas wirklich will, das würde vielleicht sogar heute noch das ein oder andere Mal funktionieren, wenn ich etwas wirklich, wirklich will, dann kann ich es auch schaffen. Aber es ist deutlich weniger geworden. Also da hab schon Federn gelassen.
Aber also einerseits ist natürlich die Frage, denkst du, man kann sich das auch so antrainieren, diese Fähigkeit zur Selbstwirksamkeit? Oder anders gefragt, was hast du möglicherweise auch in dieser Zeit dann doch über dich gelernt?
Ich glaube, es gibt bei mir ein wahnsinniges Bedürfnis, die Welt um mich herum zu gestalten und sie schöner zu machen. So, und immer wieder dieses Ding, das müsste doch jetzt mal jemand machen, aber es macht ja keiner. Ich wünschte, jemand würde die Generationenstiftung machen und ich könnte endlich Urlaub machen. Mir ist es aber wirklich sehr wichtig, dass da was passiert. Und ich kann noch nicht still sitzen, auch wenn ich nicht mehr so viel Kraft habe. Aber ich glaube, es ist ein ganz großes Thema von, ich will Dinge noch gestalten. Und ich habe noch ganz viel in meiner Bucketlist, was ich noch machen will, bevor ich abtrete. Und ich werde 56 nächste Woche. Man weiß ja, man spürt ja auch die Endlichkeit oder dass man, was man noch anfangen will, muss man jetzt anfangen. Und deswegen würde ich da auch noch mal so neugierig und will noch ein, zwei neue Sachen machen, weil es mich auch inspiriert und weil dieses Lernen, dieses nach vorwärts, dieses Ausprobieren für mich immer eine große sinnliche Bereicherung war.
Das mit der Generationenstiftung leuchtet mir sofort ein, dass man da auch ideell wirklich was bewegen will. Aber dann machst du eben ja so einen Wahnsinn, wie mal eben kurz diesen tollen Kanuverleih im Brandenburgischen dazu kaufen. Und regelmäßig bekomme ich Nachrichten, hat vielleicht von euch jemand auch Lust, heute mal so eine Wand mit einem Vorschlaghammer einzuschlagen und so. Und man sieht dich dann also auch immer selbst, wie du da ordentlich Hand anlegst. Das sieht doch schon ein bisschen aus nach einem zu viel an Energie, oder?
Na, es sieht eigentlich, finde ich, aus nach einem gerüttelten Maß an nicht realistischer Einschätzung der eigenen Energie. Es passiert mir immer, immer und immer wieder, dass ich lustgetrieben etwas mache und nachher eigentlich fast in den Burnout gehe, weil man denkt sich ja immer, es geht schon, aber es geht halt dann oft doch nicht. Und das ist, aber gleichzeitig hat mich dieses Stück Land so begeistert und das ist meine absolute Rettung. Ich habe ja beruflich jetzt mit der Generationenstiftung sehr viel mit Klimawandel, sozialer Gerechtigkeit, eigentlich mit Katastrophen zu tun. Also ich habe den ganzen Tag, lese ich Studien und spreche mit Wissenschaftlern und manchmal sind die Wissenschaftler völlig fertig und depressiv. Und dann, ich habe auch oft Angst und das ist so ein ganz guter Ausgleich, dachte ich, weil ich da eben Bäume pflanzen kann und etwas aufbauen. Und in der Stiftung habe ich doch sehr viel damit zu tun, dass wir gerade ganz viel zerstören und ganz viel abbauen und ganz viel an Artenvielfalt gerade für unsere Kinder kaputt machen. Und da war das eine ganz gute Balance. Jetzt ist es natürlich eigentlich eine Doppelbelastung, 2x40 Stunden. Das habe ich wieder nicht realistisch eingeschätzt. Wow. Da leide ich jetzt ein bisschen. Aber gleichzeitig habe ich auch eine diebische Freude und die hält mich so über Wasser. So.
Und dann hast du schon gesagt, gibt es so eine lange, lange Bucketlist mit lauter Dingen, die du auch noch lernen willst. Besonders überzeugt hat mich das, was du dir selbst zum Geburtstag schenkst. Das musst du unseren Hörerinnen und Hörern verraten.
Ja, ich mache übermorgen. Nein, ist morgen. Ich mache morgen einen Schweißkurs.
Yes.
Ja, ich mache morgen einen Schweißkurs. Ich glaube, das hat wahrscheinlich sowas wie mit Flashdance zu tun. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst an Jennifer Beals in ihrer So. Und aber eigentlich war es ein Bauernjunge, den ich beim Schweißen gesehen habe, als ich 16 war. Und ich fand Schweißen schon ziemlich cool. Und diese Idee, also hat ja auch mit Feuer zu tun und mit sehr viel Energie und es zischt und brutzelt. Das, glaube ich, könnte mir sehr großen Spaß machen.
Klar, Schweißen. Und das kannst du ja dann garantiert auch an der einen oder anderen Stelle für den Kanuverleih
nutzen. Das denke ich mir, dass ich das möglicherweise einsetzen könnte. Und es ist eben auch sexy, das kann man nicht anders sagen.
Unbedingt. Claudia, ganz am Anfang dieser Sendung, da habe ich mal kurz erzählt über deinen eher rasanten Fahrstil beim Einparken.
Oh, nein.
Und du hast mir mal erzählt, dass du total auf Rallye und Geschwindigkeit beim Autofahren stehst und dass du einen großen Traum hast, wenn du dir wünschen könntest, dein Leben würde wie mit einer Filmszene enden. Das hat mir sehr gefallen. Wie sähe diese Wunschfilmszene aus?
Dann bin ich unglaublich alt, sehr dünn und klapperig und würde, ich hatte dir ja gesagt, ich mag eigentlich Autos, aber aus Vernunftgründen, das versage ich mir. Ich fahre auch gerne sehr schnell, aber ich versage es mir. Aber mein letzter Wunsch für meine letzte Reise ist, ich steige ganz elegant gekleidet in ein Porsche Panamera und reite in den Sonnenuntergang. Das ist die Idee. Und zwar Vollgas.
Wir hoffen, dass es noch ganz, ganz, ganz viel Zeit bis dahin hin ist. Jetzt wirst du stattdessen erstmal auf dein Fahrrad klettern und zurück in den viel zu kalten Berliner Norden fahren. Schön, dass du heute unser Gast warst hier bei Plus Eins.
Vielen Dank.
In unserem zweiten Plus 1 Podcast hören Sie die Geschichte der Woche und diesmal geht es um Eva aus Polen, die mit 50 Jahren das erste Mal ihre Heimat verlässt und zwar, um in Deutschland einen Neuanfang zu wagen, als Pflegekraft im 24-Stunden-Schichtsystem.
Und plötzlich sind wir in Berlin, das war 3 Uhr morgens und das war ja andere Welt und ich muss hier meinen Platz im Leben finden.
Ob und wie Eva diesen Platz findet, hören Sie unbedingt rein in die zweite Plus-1-Folge. Soweit Plus-1 für heute. Mein Name ist Gesa Ufer. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Und in der nächsten Woche, da begrüßt Sie hier wieder Utz Dräger. Machen Sie es schön.